in dem Psalm 138. Von David für David. Bekennend lobe ich dich in der Ganzheit meines Herzens. In Gegenwart von Göttern verherrliche ich dich mit Gesang. Ich werfe mich nieder hin zu deinem Palast, deines Heiligtums, und bekenne lobend deinen Namen über deiner Gnade und über deinem Wahrheitsamen. Weil du groß gemacht hast über alles deinen Namen hinaus in deiner Gottesrede. Am Tage, da ich rief, antwortetest du mir. Kühn wirst du mich machen, in meiner Seele ist Stärke, nämlich Stärke Gottes von ihm. Bekennend werde dich loben, Herr, alle Könige der Erde. Wenn sie gehört haben, werden die Rede deines Mundes. Und singen werden sie und von den Wegen des Herrn. Denn groß ist die gewichtige Herrlichkeit Jahwes, des Herrn, des Ewigseienden. Denn hoch ist der Herr und auf Niedriges schaut er. Aber Stolzes, das sieht er zunächst einmal von der Ferne. Wenn ich auch gehen muss durch das Innere der Einengungen, der Bedrängnisse, wirst du mich lebendig machen. Und über den Zorn meiner Feinde sendest du deine Hand aus. Und in Siegheilsweite, in Rettungen, wird deine Rechte mich versetzen, die Rechte des Herrn, unser Herr Jesus Christus. Und nun kommt etwas ganz Gewaltiges, und da möge der Herr den Geist der Gnade ganz besonders schenken, dass das wir in heiliger Gelassenheit ausleben können. Der Herr wird es für mich vollenden. Ich brauche nichts mehr in eigener Kraft. Jahwe vollendet und vollführt zum Besten von mir. Denn Herr, deine Gnade ist für die verborgene Ewigkeit. Und die Werke deiner Hände lass nimmer liegen. Nach diesem gewaltigen Lobgesang erheben wir uns zur Anbetung. Bruder Wilhelm.
Treuer Gott und Vater, dir sei Lobpreis und Dank in Christo Jesu, unserem Herrn und Haupt. Hab Dank, dass du uns Vater geworden bist. Du warst es immer, aber wir durften es erkennen, dass du unser Vater bist in Christo. So sei dir Lobpreis und Dank gesagt an dieser Abendstunde. Du selbst wolltest reden mit uns und du redest freundlich. O Herr, hab Dank, dass du noch freundlich mit uns redest, immer wieder aufs Neue. Unsere Herzen anrührst durch dein Wort. Ja, du selbst bist das Wort. Und du wolltest jetzt unter uns nicht nur anwesend sein, sondern wolltest dein herrliches Werk tun an jeder Seele, an jedem Herzen. Und du, herzenskündige Weichlung, wie es um unsere Herzen bestellt ist. Wir möchten dich bitten darum, dass du uns dieses köstliche Ding, das in deinem Wort anklingt, nämlich ein festes Herz geben. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Welches geschieht durch Gnade? Und diese Gnade wollen wir rühmen, die das auch heute Abend groß werden. Einem jeden Einzelnen unter uns. Schenk in deiner Gnade, in deinem Erbarmen das, was wir brauchen. Du weißt es am allerbesten, besser wie wir selber. Und lass dieses dein Wort Früchte tragen, so wie du es verheißen hast. Nicht nur hundertfältig, ja noch viel mehr. Wir preisen dich, beten dich an dich, unseren Gott aller Gnade und den Gott der Herrlichkeit. Sei jetzt mitten unter uns und teile aus. Wort des Vaters, rede du und schenk uns geöffnete Herzensohren und den Gehorsam, den du erwarten darfst, dass Verherrlichung für dich herauskommt. verherrliche du dich selbst an jedem Einzelnen unter uns. Amen.
Amen.
Amen. Unser Bruder hat mir vorhin erst gesagt, wir haben da noch keine Gelegenheit gehabt, uns länger auszutauschen, dass er über das Herz sprechen will. Da ist mir sofort eines von vielen Erlebnissen wieder groß geworden, als wir in Blasenburg, in Blasch, in Mittelrumänien waren, haben wir eine behinderte Schwester abgeholt und da kam auch ein Zigeunermädchen mit. Auf einmal fängt die mitten in der Autofahrt an zu singen. Zuerst rumänisch und dann in Zigeunersprache. Und dann haben wir sie gefragt, was das denn heißt. Und das ganze Lied, eine himmlische Musik, war es, himmlische Melodie, war: Herr, schenke mir ein reines Herz. Und dann habe ich sie gebeten, dass sie das uns vorträgt in der Versammlung. Ich habe gesagt, nein, das trage ich nicht vor, das singt der ganze Jugendchor. Dann ist der Jugendchor mit einer Inbrunst vorgetragen. Geschwister, das war wirklich ein Stück Ewigkeit in dieser Zeit. Und ich habe dann die jungen Leute gefragt, ob sie wirklich von Herzen auch das Lied vom Herzen gesungen haben. Doch, sie sind wirklich überzeugt. Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Leben. Also dieses kurze Erlebnis mit einer Zigeunermädchen. Sie ist jetzt in Spanien, gar nicht mehr zu Hause. Dort ist sie so Babysitter, jetzt gerade. Ja, so erlebt man Dinge. Wunderbar, wenn das junge Leute Zeuge bezeugen können. Mein Herz soll rein werden in der Gnade Gottes. Nun, der Herr möge dir Weisheit und Vollmacht schenken zu dieser Abendstunde.
Danke. Ja, ihr geliebten Geschwister, das Herz des Menschen ist etwas ganz Geheimnisvolles, manchmal auch ein Rätsel. Und wer schon einmal den Mut gehabt hat, sein Herz näher zu prüfen, der ist vielleicht schon erschrocken, was er dann da entsprechend vorgefunden hat. Ich habe das einmal gemacht. An einem Abend habe ich mir überlegt, wie viel gedankliche Kraft, wie viel Energie habe ich heute verwendet, um mir persönlich Ehre zu verschaffen? Und wie viel gedankliche Energie habe ich verwendet, um ihm die Ehre zu schaffen? Und da bin ich schon erschrocken. Ich weiß nicht, bei euch sieht es wahrscheinlich besser aus. Gut, das war schon einige Zeit her, aber ich bin dann erschrocken, was da im Herzen noch da ist, dass man auch gerade in gläubigen Kreisen, wo man ja auch nach Anerkennung sucht, doch sehr viel Zeit und Kraft innerlich in Gedanken investiert, um sich da auch Anerkennung zu holen. Und wenn ich daran denke, was der Herr Jesus gesagt hat über das Herz oder was die Bibel generell sagt über das Herz, das menschliche Herz, ist böse von Jugend an. Es geht eigentlich den normalen Menschen immer nur darum, was kann ich für mich herausholen. Es dreht sich eigentlich immer um sich selber. Und obwohl unser Gott unser Herz kennt, durch und durch, und weiß, wie es um uns bestellt ist, liebt er uns trotzdem. Und das ist etwas Einmaliges. Er liebt uns, obwohl wir ein Herz haben, das von Natur aus böse ist. David hatte das erkannt und er hat dann in Psalm 51, Vers 12, hat er gesagt, Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Er hat erkannt, du musst es tun. Du musst mein Herz erschaffen. Ein reines Herz musst du schaffen. Und du bist es, der in mir einen neuen Geist den Geist erneuern und festigen kann, das kann ich selber nicht. Er hat die Erfahrung gemacht in seinem Leben, ich kann mich noch so anstrengen, wie ich will, ich aus eigener Kraft kann mein Herz nicht verändern. Das musst du. Er hat also sich ganz auf Gott ausgerichtet und hat sich gewünscht, dass er in ihm etwas Neues schafft. Das Herz ist ja etwas Geheimnisvolles, etwas Verborgenes, etwas, das wir Menschen nicht sehen können. Im natürlichen Bereich ist es die Zentrale des Blutkreislaufes und wir alle wissen, wenn dieses Herz im natürlichen Bereich nicht mehr schlägt, dann ist aus. Und dieses Herz im natürlichen Bereich, das alles mit Sauerstoff und Nahrung versorgt, ist ein Stück weit auch eine Abschattung auf unser Herz. Im geistlichen Sinne gesehen, denn Salomo sagt, mehr als alles, was es zu bewahren gibt, bewahre dein Herz, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Also wir müssen nicht so sehr unser Bankkonto bewahren oder unser Haus oder was wir alles haben, sondern es geht darum, wenn wir eine geistliche Gesinnung haben, dass wir darauf Acht geben, was geht eigentlich hier drin ab. Und wer dann wirklich wahr ist, wer in der Wahrheit steht, der merkt, dieses Herz ist eigentlich von Natur aus eine Mördergrube. Und da sind wir ganz auf die Gnade Gottes angewiesen, dass er dieses Herz erneuert. Und das tut er unter anderem, indem er durch den Heiligen Geist seine Liebe in unsere Herzen ausgießt. Also stellen wir uns das vor, wir haben hier ein Herz mit vielen verschiedenen Kammern und nun gießt Gott seine Liebe durch den Heiligen Geist in dieses Herz und darf uns ganz erfüllen. Das ist etwas, was im Verborgenen geschieht. Und dann kommt es darauf an, wenn ich jetzt einmal das Herz mit einem Haus vergleiche, das viele verschiedene Kammern hat und man soll das Haus erfüllen mit einem Wohl, mit irgendetwas Positivem, dann muss man zuerst die einzelnen Kammern leeren. Die müssen ausgeräumt werden, damit ich dann in diese einzelnen Kammern das Gute hineinstellen kann. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir haben so gewisse Kammern unseres Herzens, da lassen wir unseren Gott nicht rein. Wir lassen ihn nicht rein, denken, nein, das ist Privatsache, das ist meine Angelegenheit, über das möchte ich nicht, das möchte ich dir nicht ausliefern. Es gibt Gläubige, die sagen, die Finanzen sind meine Angelegenheit, das will ich nicht mit meinem Gott besprechen. Andere sagen, meine Freizeit ist meine Angelegenheit oder wie ich über den anderen denke, ob ich ihn verachte, das ist meine Angelegenheit, muss ich nicht mit Gott besprechen oder ob ich gedanklich Ehebruch mache, das muss ich auch nicht mit Gott besprechen oder meine Sexualität, nein, das ist ein Tabuthema, darf ich doch nicht mit meinem Gott besprechen. Er möchte, dass wir alles mit ihm besprechen. Und bei Gott gibt es wirklich gar kein Tabuthema. Wir dürfen auch die Dinge besprechen mit ihm, die uns wirklich Mühe machen. Und in den Psalmen haben wir da wunderbare Vorbilder, wie auch, oder auch Jeremia ist hier ein Vorbild, wie er sein Herz Gott ausschüttet und ihm auch sagt, was ihm Mühe macht. Er hat ihm einmal gesagt, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Er hat sich zeitweise fast ein bisschen betrogen gefühlt. Er hat den Eindruck, also du hast mir einen Auftrag gegeben und ich dachte, ja, ich mache diesen Auftrag und jetzt mache ich ihn. Und was ich sehe, das ist eigentlich eine Katastrophe. Ich muss ein Gericht nach dem anderen ankündigen und ich muss dem Volke Israel sagen, was nicht gut läuft. Und es passiert nichts. Nein, es wird immer schlimmer. Das Volk Israel verhärtet sich immer mehr. Was hast du mir eigentlich für einen Job zugeteilt? Mein Gott. Und dass er dann, man kann das in Jeremia 20 nachlesen, dass er dann so verzweifelt ist, dass er seinen Tag verflucht, an dem er geboren wurde, und er verflucht sogar den Arzt, der ihn auf die Welt gebracht hat, und sagt, dieser Mann sei verflucht, weil er mich nicht schon im Mutterleibe getötet hat. Und das steht in unserer Bibel. Ein Jeremia traut sich, so etwas zu sagen. Also, ich hätte gedacht, nein, so etwas darf ich meinem Gott auf keinen Fall sagen. Das ist undenkbar. Jeremia hat sein ganzes Herz ausgeschüttet. Und Gott möchte das auch, dass wir ihm gar nichts vorenthalten. Und gerade wenn wir es ihm eben bringen, dann können in uns Prozesse entstehen, Heilungsprozesse, die ganz wichtig sind. Bei Gott gibt es wirklich gar kein Tabuthema. Das Herz ist etwas Verborgenes, etwas Geheimnisvolles, und unser Gott beginnt genau da zu wirken, in unserem Herzen. Und das, was er da bewirkt innerlich, das ist vorerst einmal unsichtbar. Und damit haben wir oft Mühe. Wir hätten jeweils gerne, wenn das, was da drin vielleicht geschieht, dass das schneller nach außen sichtbar wird. Damit die anderen sehen, was da passiert ist. Und Gott macht, verhindert es dann, dass das nach außen sichtbar wird, weil er will, dass das wirklich im Verborgenen bleibt und nur eine Sache ist zwischen jedem Einzelnen und Gott ganz persönlich. Das ist das Entscheidende. Es geht um das Inwendige. Ich frage mich ja immer wieder, warum sind wir eigentlich alle so darauf aus, Anerkennung zu bekommen von den Geschwistern, in den Gemeinden? Warum jagen wir so nach Ehre? Was ist eigentlich der Grund? Und mir wurde eigentlich klar, der Grund liegt darin, dass wir ein mangelndes Selbstwertgefühl haben. Wir haben Mühe mit unserer Identität, oder wir denken, unsere Identität macht sich an unserer Leistung fest. Also wenn ich eine gute Leistung vollbringe, ob jetzt das eine religiöse oder eine berufliche Leistung ist oder eine intellektuelle Leistung, spielt gar keine Rolle. Wenn ich eine entsprechende Leistung bringe, dann habe ich auch eine bessere Identität. So ist unser natürliches Denken. Und Gott sagt uns durch sein Wort, Moment mal, ihr müsst eure Identität nicht über eure Leistung definieren, denn von Natur aus seid ihr böse, seid ihr nichts, aber ich schenke euch durch meine Gnade eine Identität, die so kostbar ist. Diese Identität könntet ihr mit eurer Leistung gar nie erreichen. Unmöglich. Die kann man sich nur schenken lassen. Und ich bin überzeugt, je mehr uns bewusst ist, was wir von Gott her, was wir für eine Identität haben, und zwar herzensmäßig bewusst ist, je weniger haben wir es nötig, unsere eigene Ehre aufzupolieren. Desto weniger haben wir es nötig, irgendwie gut dazustehen nach außen, weil wir wissen, wir dürfen Söhne des lebendigen Gottes sein, wir dürfen Glieder am Leibe Jesu Christi sein, und zwar nicht, weil wir etwas geleistet haben, sondern weil uns diese Identität von Gott geschenkt ist. Und wir dürfen einen Wert haben. Wir dürfen wertvoll sein, nicht weil wir etwas Besonderes getan haben, sondern weil der Allmächtige uns unendlich liebt. Deshalb sind wir wertvoll. Jeder einzelne von uns ist in besonderer Weise wertvoll. David sagt ja, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Es geht also darum, dass im Innern zuerst etwas entstehen darf. Und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Also in der Verborgenheit, dort lernen wir Weisheit im Inneren, im Verborgenen, im Unsichtbaren. Nun, im Zusammenhang mit dem Herzen kam mir die Bibelstelle in den Sinn, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und wenn jetzt der allmächtige Gott sagt, dieser König, den ich da auserwählt habe, oder dieser David, ist ein Mann nach meinem Herzen, dann ist es natürlich hochinteressant herauszufinden, was ist an David eigentlich so einmalig, dass Gott von diesem Mann sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Das herauszufinden, ist sicher sehr interessant. Ich möchte zuerst diese Stelle einmal lesen, 1. Samuel 13, Vers 14. Wo das erste Mal gesagt wird, im Neuen Testament wird das auch erwähnt. Da heißt es, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Also, Gott hat etwas in seinem Innersten, das ihm wohlgefällig ist, das ihm wichtig ist, und jetzt sucht er einen Mann und er findet einen Mann und sagt, da ist ein Mann nach meinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Also hier ist von Saul die Rede. Dann noch Apostelgeschichte 13, Vers 22. Da heißt es, Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und nachdem er ihn verworfen hatte, Saul, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Seinen ganzen Willen tun wird. David bekam also von Gott eine einmalige Auszeichnung und ich habe mal nachgeschaut, wird von irgendeinem anderen Mann auch noch gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist? Ich kenne niemand in der Bibel. Natürlich hat es viele andere Propheten gehabt, die sind sicher auch dem Herzen, in dem sie nahe, dem Herzen Gottes nahe gestanden. Aber diese Bezeichnung hat in der Bibel nur David bekommen. Und das ist schon ein ganz besonderer Ehrentitel. Gott hat das Herz des David geprüft, er untersuchte seine Gedanken, seine Motive, er sah sein Bestreben und seine innere Haltung und er kam zum Schluss, dieser Mann ist ganz nach meinem Herzen, er erfüllt mein Inneres mit Freude. Doch dies war nicht die einzige Auszeichnung, die David bekam. Er bekam viel später indirekt noch eine ganz andere, außergewöhnliche Ehre. Lesen wir dazu Matthäus 20, Vers 30. Hier wird auch David benannt und im Zusammenhang mit Jesus. 20, Vers 30. Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen und hörten, dass Jesus vorübergehe, schrien und sprachen, erbarme dich unser Sohn Davids. Jesus, der Sohn Gottes, wird als Sohn Davids bezeichnet und das nicht nur einmal. Warum wird Jesus nicht als Sohn Jakobs bezeichnet oder als Sohn Isaaks oder als Sohn Salomos, sondern immer als Sohn Davids? Er war ja von der Geschlechterfolge her, hätte man auch sagen können, er ist ein Sohn Isaaks. Ja,
aber die Königslinie wird dann dargestellt.
Ja, oder man hätte auch sagen können, er ist ein Sohn Salomos. Aber David bekam quasi auch diesen Ehrentitel, dass quasi der Gottsohn als Sohn Davids benannt wird. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung. Da
steckt auch eine Prophetie dahinter. Da steckt auch schon eine Prophetie dahinter.
Eine Prophetie? Inwiefern?
Kennst du mich, wenn ich dich rede, mit der Gerechtigkeit, König von Salem, Jerusalem, nach der Weise, wenn ich sehe, wie der Paulus wieder sagt, im Hebräerbrief, das ist Königtum, das ist hohe Priestertum.
Salomo war ja auch ein Darsteller des Christus als Friedefürst und David war auch ein Christusdarsteller in einer anderen Sache, aber diese Bezeichnung hat eben...
In den Psalmen und so denke ich jetzt auch an, in den Psalmen, was da so steht, von David und Psalmen.
Also ich möchte hier aber noch die Frage stellen, wie kam es dazu, dass David diese besondere Ehre zuteil geworden ist? Lesen wir die Erklärung Gottes gegenüber dem Richter und Propheten Samuel in 1. Samuel 16, Vers 7. 1. Samuel 16, Vers 7. Samuel geht in das Haus Isai und lässt dann die Söhne Isais kommen. Und zuerst kommen ja die 7 älteren Brüder von David und Samuel sieht die an, ganz stattliche Männer und denkt, aha, der könnte es sein. Und dann spricht der Herr zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz, also auf das Innerste. Er sieht eben auf das Innerste, nicht das Äußere. Unser Gott hat auf das Herz von David geschaut, er hat ihn sogar erforscht, wie wir im Psalm 139,1 lesen, dass Gott ihn erforscht hat. Gott hat seine Motive, seine inneren Beweggründe, seine Grundeinstellung erforscht und angeschaut und festgestellt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ausgerechnet der Mann, der die Ermordung eines treuen Knechtes veranlasste und auch zum Ehebrecher wurde. Ist es nicht erstaunlich, dass sich der allmächtige Gott so etwas leisten kann? Warum gab er diese Auszeichnung nicht einem Propheten Daniel, der sich nichts zu Schulden kommen ließ? Von Daniel lesen wir nichts Negatives. Vom Hiob lesen wir nichts Negatives. Warum bekam David diese Auszeichnung? Ein Mann, der eigentlich, was seine äußere Tat betrifft, katastrophal versagt hat. Man stelle sich David einmal in der heutigen Zeit vor. Was würden wir in der Boulevardpresse über einen Präsidenten David lesen? Wie würden sich die Medien auf diese Sache stürzen und mit was für großen Lettern würde die Bild-Zeitung die Schandtat Davids anprangern? Mann Gottes gibt Mordauftrag oder der König verurteilt Übeltäter, doch keiner ist so schlimm wie er. Oder eine andere Sache, Mann nach dem Herzen Gottes wird zum Schwerverbrecher. In den christlichen Kreisen würde man sagen, dieser Mann ist eine Schande für unseren Glauben. Keiner hat das Christentum so sehr verunglimpft wie er. David hat den Namen Gottes beschmutzt wie kein zweiter. Dieser Mann muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Die katholische Kirche würde ihn vermutlich exkommunizieren und die reformierte Kirche würde ihn vielleicht als Blutmensch bezeichnen, der als Mitglied nicht mehr tragbar ist. Der Rechtsstaat müsste ihn sogar zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilen, da er einen Mord in Auftrag gab. Dieser Mann ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, nach dem Herzen des Allmächtigen. Und der Sohn Gottes schämt sich nicht, Sohn Davids genannt zu werden. Jeder andere Gott hätte sich für diesen Ehrentitel einen unbescholtenen Mann ausgesucht. Aber nein, die ganze Welt kennt das Vergehen Davids. Und gleichzeitig muss sie vom allmächtigen Gott hören, dass dieser ein Mann nach seinem Herzen ist. Natürlich, wir wissen, Gott hat diese Sünde Davids nicht gut geheißen. Das ist keine Frage, die hat er aufs Strengste verurteilt. Aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, warum dieser Mann, der sich so etwas Gravierendes geleistet hat, dass dieser Mann ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Aber dieser Umstand, genau dieser Umstand lässt wichtige Schlüsse zu. Für Gott ist nicht das äußere Handeln oder das äußere Missgeschick oder die äußere Sünde das Entscheidende. Für ihn allein ist entscheidend, was da drin ist. Das Innere ist für ihn entscheidend. Und im Extremfall kann es so sein, dass ein Mensch sich wirklich Schlimmes leistet nach außen hin, wie ein David, und trotzdem ist sein Herz ein Herz, das Gott gefällt. Und es kann auch auf der anderen Seite so sein, dass ein Mensch da ist, der nach außen hin beinahe perfekt ist, aber sein Herz ist in den Augen Gottes ein Gräuel. Warum? Weil er hochmütig und erhaben ist, weil er die anderen verachtet. Das äußere Erscheinungsbild kann sehr täuschen. Wir Menschen beurteilen die Menschen nach außen hin. Natürlich nicht nur nach dem Gesicht und so, sondern wir schauen auch auf den Erfolg. Wir schauen auf den Reichtum, wir schauen auf die Begabungen, die Leistungen, das Ansehen. Und immer wieder lassen wir uns von diesen Dingen beeindrucken. Ich lerne, je länger, je mehr, mich von Menschen beeindrucken zu lassen, bei denen ich ein ganz kostbares, liebendes, demütiges Herz feststelle. Da kann vielleicht, begegne ich vielleicht einer alten, schwächlichen Frau, die kaum mehr etwas sagt, aber wenn ich mit ihr dann ins Gespräch komme, stelle ich dann plötzlich fest, diese Frau ist eine Perle, eine absolute Perle, was die für eine Liebe hat und wie sie auch positiv von anderen spricht und wie sie in Gebeten die anderen trägt, da komme ich dann nicht mehr aus dem Staunen heraus. Diese Menschen werden für mich immer, immer wertvoller. Im weltlichen Bereich ist es natürlich so, man schaut eben auf Erfolg, Reichtum, Begabungen und so weiter. Aber auch im frommen Segment entdecken wir immer wieder Dinge, wie zum Beispiel, da ist einer, der vielleicht gut evangelisieren kann und viele Menschen kommen durch sein Wirken zum Glauben. Ein anderer kann gut predigen, wieder andere bestechen durch ihre Weisheit und ihre Erkenntnisse. Einige haben große Hilfswerke ins Leben gerufen und so weiter. Man könnte die Liste beliebig fortführen. Und wenn wir diese Dinge dann sehen, dann sind wir beeindruckt von diesen Dingen und wir machen dann den Umkehrschluss wie folgt. Weil dieser Gläubige so viele gute Werke vorweisen kann, muss er auch eine Gott wohlgefällige Herzenshaltung haben. Oder weil jener oder jene kaum etwas vorweisen kann, dürfte auch mit seinem Herzen etwas nicht stimmen. Diese Schlussfolgerung mag vielleicht da und dort stimmen, aber ich glaube nicht, dass sie in jedem Fall zutrifft, wie wir ja gesehen haben. Vermutlich lassen wir uns viel zu oft vom äußeren Schein blenden. Auch vom frommen Schein lassen wir uns oft zu stark blenden. Ich werde an eine Geschichte erinnert. Da war eine Frau, die hatte einen ganz schwierigen Mann, der hat sie geschlagen, war Trinker und hat ihr wirklich das Leben schwer gemacht und das über Jahrzehnte. Und diese Frau hat ganz treu, regelmäßig für ihren Mann gebetet. Und ein Junge kam mal zu ihr und sagte dann, ach, das hat doch gar keinen Sinn mehr für ihn zu beten, das bringt ja doch nichts. Und dann sagte die Frau, nein, weißt du, jedes Gebet ist wie ein Brieflein auf eine Waage, so eine mit zwei Schalen, und irgendwann ist diese Waage so schwer, dass das Ganze kippt. Die hatte also einen ganz festen Glauben, dass ihre Gebete einmal erhört werden. Und nun passiert die Katastrophe, diese Frau stirbt und sie hat keine Gebetserhörung erlebt. Aber an der Beerdigung der Frau bricht der Mann zusammen und er kommt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und da staune ich diese Frau, die über Jahrzehnte lang treu ihren Gebetsdienst gemacht hat und nicht einmal Gebetserhörung erleben durfte. Stellen wir uns das einmal vor. Man betet 30, 40 Jahre und darf das nicht einmal erleben selber. Natürlich, von der Ewigkeit her durfte sie es dann schon erleben, aber zu Lebzeiten nicht. Aber sie blieb treu in ihrem Dienst und dann darf diese Gebetserhörung stattfinden. So eine Frau beeindruckt mich eigentlich fast mehr als so ein Star-Evangelist, der Erfolg hat und dann Anerkennung bekommt, weil viele Menschen zum Glauben kommen. Ich sage nichts gegen diese Star-Evangelisten, damit ihr mich recht versteht, aber irgendwie beeindruckt mich das Leben dieser Frau eigentlich mehr, wie sie treu ihren Dienst gegangen ist. Nach außen hin hat kaum jemand etwas wahrgenommen, aber innerlich war da eine ganz große Kostbarkeit. Wir haben gesehen, Gott schaut auf das Herz. Das Herz des Menschen kann man auch als Willenszentrum oder als Willenszentrale sehen. Es ist der Ort, wo die Motive entstehen. Dort wird entschieden, was man wirklich will. Ich denke, es gibt auch Gläubige, die wollen tief zu innerst wollen sie wirklich ganz dem Herrn dienen, aber sie haben da immer irgendwo ein Problem und es kann irgendwie nie recht geschehen, wie sie gerne möchten. Und andere, die nehmen das ganz locker und gelassen, aber denen gelingt so vieles von der Hand. Aber da ist gar nicht so ein tiefes Sehnen danach, wirklich dem Herrn zu gefallen. Und wir lassen uns genau gleich wieder von dem anderen, der dem so vieles gelingt, lassen wir uns beeindrucken. Dabei beurteilt der Herr diesen einzelnen Bruder, der wirklich Mühe hat, vielleicht viel, viel positiver. Also, wir haben gesehen, das Herz ist die wichtigste Angelegenheit unseres Lebens. Je nachdem, welche Entscheidungen unser Herz fällt, nimmt unser Leben einen ganz anderen Verlauf. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir auf unser Herz achten sollen, sie sagt uns auch, was wir mit unserem Herzen tun sollen. Nämlich in Sprüche 23, Vers 26 sagt sie, was wir damit tun sollen. Es ist sogar so, dass der allmächtige Gott jeden Einzelnen um etwas bittet. 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Unsere innerste Willenszentrale, das Innerste, dort wo die Motive entstehen, das dürfen wir Gott abgeben, wir dürfen es Gott schenken, wir sollen es ihm überlassen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Gott führt uns Wege und wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, es sind oft Wege, die uns persönlich nicht so gut gefallen, die wir sehr mühsam finden und wo wir denken, warum muss ausgerechnet mir das passieren? Warum muss ich jetzt das erleben? Warum habe ich ausgerechnet so eine schwierige Tochter? Oder warum habe ich mit meinem Vater solche Probleme? Oder warum habe ich immer mit meinem Nachbarn Probleme? Mit meinem Arbeitgeber? Und warum habe ich immer diese körperliche Schwachheit, währenddem andere immer gesund sind und kräftig? Warum ausgerechnet mir? Und wenn wir erkennen dürfen, dass er uns Wege führt und auch er uns in Schwachheiten hineinstellt, die uns eben in besonderer Weise prägen sollen, wenn wir das erkennen dürfen und dann auch sagen dürfen, ja, du hast das in mein Leben hineingestellt, lieber Vater, damit ich etwas lernen darf. Ich will lernen, auch Gefallen zu haben an deinen Wegen, wie du mich führst. Das will ich tun. Salomo sagt an einer anderen Stelle, erkenne Gott auf all deinen Wegen. Auf all deinen Wegen. In jedem Detail unseres Alltags dürfen wir Gott erkennen und er wird gerade machen deine Pfade. Also, das ist das Entscheidende, dass wir auch erkennen dürfen, wenn wir kritisiert werden, wenn wir verletzt werden, wenn wir Probleme haben, dass da letztlich Gott dahinter ist und dass er mit uns einen ganz bestimmten Weg gehen möchte, der uns letztlich eben zum Segen ausschlagen muss. Und das dürfen wir lernen. Und dann darf etwas ganz Wunderbares passieren. Dann dürfen wir auch geistlich in einer ganz besonderen Weise wachsen, wenn wir uns nicht immer gegen die Wege Gottes auflehnen im Herzen. Ja, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und eigentlich wäre es jetzt für uns hochinteressant festzustellen, was unser Gott im Herzen Davids entdeckt hat. Wenn er sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und wir jetzt auch diesen Blick haben könnten wie Gott und in das Herz des David hineinschauen könnten und das gleich Kostbare entdecken würden wie Gott, dann wäre ja das auch für uns äußerst wertvoll, wenn wir diese Kostbarkeit dieses Herzens entdecken könnten. Nun, wir sind nicht Gott und wir können nicht in ein Herz hineinschauen, diese Möglichkeit haben wir nicht. Aber trotzdem haben wir die Möglichkeit, einzelne Aspekte und Gesinnungen dieses Herzens zu entdecken. Die Herzenseinstellung Davids wurde durch ganz verschiedene Geschehnisse offenbar. Es sind viele Dinge im Leben eines David passiert und gerade in diesen Dingen, aus diesen Dingen heraus, dürfen wir sehen, was David für eine Herzenseinstellung hatte und wir dürfen davon lernen. Ich habe für heute Abend und für morgen Abend habe ich 7 Punkte, warum David in seinem Herzen einmalig war und warum er wahrscheinlich auch ein Mann nach seinem Herzen war. Ich möchte heute den ersten Punkt noch erwähnen, dann morgen Abend noch die anderen 6 Punkte. Lesen wir dazu 1. Könige 15, Vers 3. 1. Könige 15, Vers 3. Hier ist vom Urenkel Davids die Rede, von Abia, 15, Vers 3. Und er lebte in allen Sünden seines Vaters, nämlich von den Sünden Rehabeams, das war ja der Sohn Salomos, der Enkel Davids. Und der Urenkel lebte jetzt auch in diesen Sünden, die der vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Etwas Herausragendes, oder das Herausragende bei David war, dass er ein Herz hatte, das ungeteilt war. Das geteilte Herz ist ein ganz großes Problem. Ein Problem, das wir auch in unserem Leben entdecken dürfen und wo wir manchmal Schwierigkeiten haben, mit ganzem Herzen dem Herrn zu dienen. Nein, wir haben auch Aspekte, wo wir manchmal in der Gefahr stehen, ein geteiltes Herz zu haben. Diese Eigenschaft des ungeteilten Herzens ist für die Nachfolge, für das Leben aus Glauben etwas ganz Entscheidendes. Wer ein gottgefälliges Leben führen will, darf nicht auf zwei Seiten hinken. Wenn ich wirklich Gott dienen möchte, wenn ich für ihn da sein möchte, dann ist es wichtig, dass wir nicht auf zwei Seiten hinken. Wir können nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon dienen. Wir können nicht ihm dienen und gleichzeitig schauen, wie wir zu möglichst viel Geld kommen. Das geht nicht. Ich kann nicht Gott lieben und gleichzeitig das Treiben der Welt lieben. Ich kann nicht die Ehre Gottes suchen und gleichzeitig mein eigenes Ansehen aufpolieren. Das ist nicht ein ungeteiltes Herz. Ein ungeteiltes Herz ist ein Herz, das eigentlich nur noch die Ehre Gottes sucht. Und ich weiß, dass ich da in meinem Herzen manchmal auch geteilt bin und ich möchte auch hier meinem Gott sagen, ich will hier ein ungeteiltes Herz haben, ich möchte nur noch deine Ehre suchen und mein eigenes Ansehen soll dabei gar keine Rolle spielen. Und dann kommt noch etwas, wir können uns nicht demütig geben und so tun, als wären wir demütig und gleichzeitig in unserem Herz den Bruder oder die Schwester verachten. Das geht doch nicht. Das ist doch eine Heuchelei, wenn ich auf den anderen herunterschaue, wenn ich sage, ach, der und jene, also da bin ich, da kann ich dann schon einiges mehr vorweisen als diese oder jener. Wenn wir den anderen verachten, ich kann nicht demütig sein und gleichzeitig den anderen verachten, das geht nicht. Wir können nicht Jesus nachfolgen und gleichzeitig unseren Reichtum lieben. Denken wir an den reichen Jüngling, der praktisch alle Gebote gehalten hat und Jesus ihm sagt, aber eins fehlt dir, verkaufe alles und folge mir nach. Gib deinen ganzen Reichtum den Armen. Und dann hat der reiche Jüngling hat gemerkt, nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht, ich kann nicht. Jetzt habe ich so viel Reichtum und das weggeben und einfach nichts mehr haben, das fällt mir zu schwer. Das kann ich nicht. Psalm 78, Vers 70. Da lesen wir, er erwählte David seinen Knecht, nahm ihn weg von den Hürden der Schafe, von den Muttertieren weg, holte er ihn, dass er Jakob sein Volk weidete und Israel sein Erbteil. Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens. Man könnte auch sagen, nach der Treue, Reinheit, nach der Vollkommenheit seines Herzens. Und mit Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Da stellt sich natürlich die Frage, wie macht das David? Das ist vielleicht ein Geheimnis, wie man mit Lauterkeit seines Herzens Gott dient. Aber folgende Dinge gehören bestimmt dazu. Lauterkeit des Herzens heißt einfach auch, sich ganz Gott ausliefern. Mit allen Bereichen des Lebens sich ganz Gott ausliefern. Sich ganz auf Gott ausrichten. Ihn vor Augen haben und sagen, ich will nur dich, ich will nur dir dienen. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, warum ich manchmal Mühe habe mit meinem Gehorsam. Warum ich manchmal spüre, hier sollte ich das machen oder jenes machen, aber dann nicht die Kraft habe, gehorsam zu sein. Und es wurde mir eigentlich klar, dass ich dachte, wenn ich jetzt das nicht machen kann, dann fehlt mir irgendwie eine gewisse Lebensqualität. Manchmal habe ich den Eindruck, jetzt sollte ich den Radio nicht einschalten, um Nachrichten zu hören. Ich meine, wir hören Nachrichten und wir dürfen auch Nachrichten hören, da gibt es kein Gesetz, dass wir das nicht tun sollen, aber manchmal spüren wir vielleicht innerlich, jetzt ist nicht Nachrichten hören dran, sondern jetzt wäre ein Gebet dran für jemanden. Und dann denken wir, nein, jetzt ich bin mir so gewohnt, um 12 oder 12:30 die Nachrichten einzuschalten, ich will doch wissen, was in der Welt läuft. Und wenn ich das nicht machen kann, dann fehlt mir irgendetwas. Und wie denken wir, wenn wir Gott immer gehorsam sein müssen, dann verlieren wir an Lebensqualität. Und das liegt daran, dass wir einen zu geringen Glauben haben, dass wir nicht glauben können, dass wenn wir ihm gehorsam sind, dass er das, was uns dann im Leben fehlt, dass er das ausfüllen kann, und zwar mit etwas, was noch viel besser ist. Und wir haben einfach einen zu kleinen Glauben, uns ganz Gott auszuliefern. Es fehlt uns oft diesen Glauben, uns sich ganz ihm auszuliefern. Ja, wir dürfen alle Gedanken mit unserem Gott teilen. Unser ganzes Leben. Wir dürfen alles mit Gott besprechen. Es gibt bei Gott überhaupt keine Tabuthemen. Wir dürfen mit ihm über unsere Sünden reden, über unseren Ungehorsam, über alles, was uns beschäftigt, alles dürfen wir mit ihm teilen, weil er uns ja sowieso besser kennt als wir uns selber. Und weil David ein ungeteiltes Herz besaß, bekam er auch ein wunderbares Zeugnis in 1. Könige 15, Vers 5. Da wird von David gesagt, weil David getan hatte, was recht war in den Augen Gottes, in den Augen des Herrn, und von allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen war, alle Tage seines Lebens, außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Also das war der eine schwarze Punkt im Leben Davids, aber ansonsten hat er den ganzen Willen des Herrn vollbracht. Also dieses Zeugnis hat David bekommen. Er ist treu seinem Gott, hat er treu seinem Gott gedient. Er ist nicht abgewichen. Und was für eine Gnade ist das, wenn auch solches über unserem Leben einmal stehen darf. Bei Paulus steht etwas, auch etwas Wunderbares am Ende seines Lebens, 2. Timotheus 4,8. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Das habe ich dann immer so ausgelegt, also aha, alle, die sich freuen auf die Wiederkunft Jesu Christi, alle, die gerne haben, wenn Jesus in ihre Gegenwart hineintritt, die bekommen den Siegeskranz. Und wenn man aber hier wörtlich übersetzt, dann heißt es, die hinein in sein Auferscheinen kommen. Was heißt das? In sein Auferscheinen hineinkommen? Epiphanie? In das Hineinkommen? Ich möchte dazu zum Schluss Epheser 5, Vers 14 lesen. Hier ist auch von dieser Epiphania die Rede. Epheser 5, Vers 14. Da heißt es, alles aber ist bloßgestellt, das durchs Licht, und das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar ist, ist Licht. Also das ist ganz entscheidend und zentral, dass in unserem Leben alles offenbar wird. Ich meine damit nicht, dass alles, was wir falsch gemacht haben, jetzt unseren Geschwistern erzählen müssen. Das meine ich nicht. Aber dass wir alles, was in unserem Leben gelaufen ist, dass wir das wirklich vor Gott ausbreiten, dass das sichtbar wird. Und dann wird alles, kommt vor das Licht. Und deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe aus auf den Toten, und der Christus wird dir leuchten oder eben auferscheinen. Quasi. Da ist jemand, der ist in einem geistlichen Schlafzustand, und jetzt geht es darum, alles ans Licht zu bringen, auf der einen Seite, und es geht darum, aufzustehen, wach zu werden und aus den Toten aufzustehen, dass der Christus ihm auferscheinen, Epiphanie wird, also dass das stattfinden darf, und wer dann in diese Epiphanie hineinkommt, der hat dann eben auch den Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und wir wissen, es gibt Gläubige, die schlafen. Wir kennen das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. 10 Jungfrauen schlafen alle bis Mitternacht. Alle wachen auf um Mitternacht, weil es ein Geschrei gibt, und nur 5 haben genug Öl, sprich Heiligen Geist, um dann bei der Entrückung dabei zu sein. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der Leib Jesu Christi nicht zu diesen 10 Jungfrauen gehört, ja, sondern der Leib Jesu Christi gehört zu dieser Versammlung, die dargestellt wird in Troas, wo Paulus bis Mitternacht redet. Alle sind wach, bis auf einer, der am Fenster einschläft. Paulus redet bis Mitternacht. Und in diesem Saal hat es viele Lampen, eigenartig, dass hier Lampen stehen. Lampen, die Lampe ist ein Bild auf das prophetische Wort. Und, liebe Geschwister, heute wird in den christlichen Kreisen das prophetische Wort nicht mehr oder kaum mehr verkündet, und das hat zur Folge, dass die Gläubigen einschlafen. Ihr kennt vielleicht das Buch von Rick Warren über Leben mit einer Vision. Das macht bei den Gläubigen, macht das eine ganz, das ist total bekannt. Also bei den freikirchlichen Gemeinden wird dieses Buch wärmstens empfohlen, wurde x millionenfach verkauft. Ist als solches kein schlechtes Buch, aber in diesem Buch schreibt dieser Mann einen Satz, den ich sehr stark ablehne. Er sagt nämlich, Prophetie ist nicht so wichtig. Ja? Und wisst ihr, weil für ihn Prophetie nicht wichtig ist, sagt er in Amerika zum 25. Jahrestag seiner Kirche, die ja unglaublich gewachsen ist, sein Ziel ist es bis 2020, dass seine Kirche 1 Milliarde Mitarbeiter hat, damit es auf der Welt eine Weltreformation geben kann und Armut beseitigt werden kann. Das sagt genau der Mann, der sagt, Prophetie ist nicht so wichtig. Wenn er nämlich die Offenbarung studiert hätte, wüsste er ganz genau, dass das 1000-jährige Reich niemals mit uns als schwachen Menschen aufgerichtet wird, sondern dass das der Herr Jesus vom Himmel her mit uns vom Himmel her tun wird, aber nicht als schwache Menschen. Wenn er die Offenbarung studiert hätte, wüsste er ganz genau, dass es nicht 1 Milliarde Mitarbeiter geben wird, die dann eine Weltreformation einleiten werden. Natürlich dann letztlich für den Antichristen schon. Und die Christen hören auf so einen solchen Mann und sagen, ja, Prophetie ist nicht so wichtig, wir müssen uns nicht mit Prophetie beschäftigen. Und was geschieht? Sie schlafen reihenweise ein. Reihenweise ein. Und dann, wenn dann der Bräutigam kommt, gibt es ein Riesengeschrei und alle wachen auf und nur die Hälfte kann mit. Amen.
Amen.
Ich wurde an das Wort erinnert aus den Chronika-Büchern. Gottes Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen. Wie hättet ihr jetzt geschrieben? Bei wem erweist sich Gott mächtig? Kennt ihr den Vers? Gottes Augen durchlaufen die ganze Erde. Bruder Mut von Lüdenscheid hat einmal mir das so gesagt. Mit einem Fernrohr schaut er jetzt in diese Erde hinein, ob er einige findet, mit folgendem Prädikat: die ungeteilt auf ihn blicken. Also Geschwister, ist das etwas ganz wertvoll, Wichtiges. Ungeteilt auf ihn zu blicken. Ja, vom Herzen hörten wir, und morgen haben wir Fortsetzung. Ich wurde erinnert an den Prediger Neff, der war in einer Gruppe dabei. Die kommt von Indien, glaubensmäßig dort gegründet. Und diese Gruppe hatte immer, wenn Freizeiten waren, einen besonderen Abend. Und das soll dann das ganze Leben prägen, nämlich die Stunde der überfließenden Herzen. Und das war dann, dass man sich mitteilt, weil wie der Herr uns führt, also Zeugnisabend. Und das hat eben geheißen, Stunde der überfließenden Herzen. Möge unser Leben so ein überfließendes Herz werden, immer mehr. Aber erste Voraussetzung, erster Hinweis vom Worte Gottes, ungeteilt in Christus leben. Möge jetzt noch ein Bruder oder auch zwei danken über dieser Versammlung. Ja, lieben uns.